Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Unsere 42. Auslosungsvorschau auf ein Grand-Slam-Turnier. Herzlich willkommen zur Auslosungsvorschau für die French Open 2024. Und gestern hat es ja so eine kleine Bombshell gegeben. Darüber sprechen wir natürlich hier. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Irgendwas passiert während der Auslosung gestern?
Ja, ich glaube, du hast sie ja wirklich live gesehen, ne?
Ich habe sie live gesehen. Es gab einen Moment, währenddessen es das größte Aufstöhnen gab, das ich jemals in einem Presseraum gehört habe. Dieses Aufstöhnen gab es natürlich in der Herrenauslosung. Es gibt dieses große Match Zverev gegen Nadal, da sprechen wir natürlich drüber. Wir wollen allerdings loslegen mit den Frauen, weil die haben gestern nämlich auch die Auslosung gehabt. Und wie es gute Sitte ist, hier werden wir natürlich mit dem Frauenturnier beginnen und beginnen, damit das Iga Świątek, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben, die ganz große Favoritin ist und sie trifft auf eine Qualifikantin oder Lucky Loserin. Das könnte zum Beispiel Julie Niemeyer sein, die sich gestern qualifiziert hat. In der zweiten Runde könnte es allerdings zum sehr, sehr reizvollen Duell kommen mit Naomi Osaka. Die trifft auf Lucia Bronzetti. Bronzetti muss sich erstmal davon erholen, dass sie gestern ein Match bei 15-0 und 40-30 im dritten Satz noch verloren hat. Und in der dritten Runde könnte dann Veronika Kudermetova warten. Philipp, es ist natürlich dieses große Match Iga Świątek gegen Naomi Osaka vor uns. Und ich glaube auch, dass Naomi Osaka gegen Lucia Bronzetti gewinnen wird. Aber versprechen wir uns da vielleicht ein kleines bisschen zu viel von?
Ist die Frage, was das Versprechen ist. Wenn das Versprechen ist, dass Osaka das gewinnt, ja, dann wird das nicht passieren. Wenn es um ein kompetitives Match geht, da habe ich gerade gedacht, ups, ich habe gar nicht geschaut, wie das Wetter in den ersten Tagen in Paris sein wird. Denn das würde da sicherlich ein Faktor sein. Wenn das richtig warm und heiß ist, ja, dann glaube ich, holt da Osaka nicht mehr als 5-6 Spiele, weil Świątek sie mit ihrem Topspin wegdrücken wird. Wenn das jetzt eher ein bisschen feuchte Bedingungen sind, wo der Ball vielleicht nicht so hoch abspringt, da kann ich mir vorstellen, Osaka in dem Match ganz gut drin ist. Allerdings sehe ich überhaupt in den ersten Runden niemanden, der Świątek hier gefährden wird. Und das schließt dann Osaka mit ein.
Das schließt Osaka mit ein. Das Wetter wird in den nächsten Tagen so 20 Grad werden bewölkt. Also es sind nicht die ganz heißen Temperaturen. Es sind nicht die Iga Świątek Laborbedingungen, die wir bekommen werden. Und trotzdem ist sie natürlich klare Favoritin. Naomi Osaka kämpft sich gerade zurück und sie scheint auch wirklich in einer guten mentalen Verfassung zu sein, so wie man sie in den letzten Wochen gesehen hat, dass sie dann auch Niederlagen richtig eingeordnet hat, dass sie dann auch gesagt hat, ich habe früher in meinem Leben viel zu viel mich von Niederlagen ablenken lassen und das mache ich nicht mehr. Es ist ein anderer Fokus drin. Aber ich glaube, sie hat noch nicht wieder das Niveau, um gerade auf Sand Iga Świątek zu gefährden.
Ja, und selbst in ihren besten Zeiten war sie ja keine ausgemachte Sandplatzspielerin. Mhm. Viele, die eher aus dem Power-Tennis kommen, haben das schon recht früh für sich entdeckt oder dann im Laufe ihrer Karriere entdeckt. Bei ihr war das nicht der Fall. Es war jetzt nie so ein Problem wie auf dem Rasen, aber sie hat sich schon schwer getan, damit sich auf dem Sand zu bewegen. Und das ist ja das ganz, ganz große Plus, was eine Świątek hat, dass sie sich auf dem Sand so fantastisch bewegen kann. Und das Match ist natürlich dahingehend spannend, dass es die beiden, naja, wenn wir jetzt mal Venus Williams rausnehmen, die beiden erfolgreichsten aktiven Spielerinnen sind. Beide stehen bei 4 Grand-Slam-Turnieren. Ist gut möglich, dass Świątek Osaka innerhalb der nächsten 2 Wochen überholen wird. Und trotzdem, so häufig haben wir das Duell nicht gesehen, vor allem nicht seitdem Świątek ist. Und an sich ist das natürlich schon eine coole Sache. Und sollte Świątek irgendwann mal bei 10 und Osaka bei 6 oder 7 Grand-Slams enden, da wäre das natürlich schon jetzt hoffentlich der Auftakt von einer neuen Rivalität und endlich mal wieder ein Aufeinandertreffen der beiden.
Sollte es das Match geben, würde es am Mittwoch stattfinden nächster Woche. Sonntag oder Montag werden Iga Świątek und Naomi Osaka ihre erste Runde bestreiten. Sollte es dann das Aufeinandertreffen geben, würde es das am Mittwoch geben. Also eventuell zweite Runde Iga Świątek gegen Naomi Osaka. Veronika Kudermetova ist im Moment in keiner guten Form. Wir haben sie gesehen in Rom, als sie gegen Angelique Kerber verlor. Barbora Krejčíková ist auch nicht in guter Form. Vor allen Dingen ist die immer mal wieder verletzt und man weiß nicht so richtig, ob sie fit ist. Sie trifft in ihrer ersten Runde auf Viktoria Golubic, die nun wirklich auch keine Sandplatzspezialistin ist. Da ist aber eine Spielerin, die ich jetzt einfach erstmal sehr selbstbewusst ins Achtelfinale setzen würde und das ist Ekaterina Alexandrova. Die hat in der ersten Runde Viktoria Tomova, die hat in der zweiten Runde eventuell Xinyu Wang, die durchaus gefährlich sein kann, aber ich glaube eher, dass die eine für die Hartplätze ist. Und dann in der dritten Runde, ja, vielleicht Anastasia Potapova, vielleicht Barbora Krejcikova. Ich setze mein ganzes Geld, mein Haus und Hof auf Ekaterina Alexandrova gegen Iga Świątek im Achtelfinale.
Ja, hoffentlich ist nicht so hoch, groß, ne? Der Hof, ich habe jetzt gerade mal geguckt.
Es ist München. Ja, Haus und Hof ist nicht ganz so groß.
Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Also wenn du jetzt geschaut oder gesprochen hast, habe ich geschaut und ein glorreicher Sieg bisher in der Sandplatzsaison. 5 Niederlagen heißt natürlich bei ihr nichts. Die kann wirklich immer ganz schnell in Form kommen. Aber ich glaube, Form ist ja hier auch das Stichwort, ne? Sie ist nicht in Form. Krejcikova stand bei den Australian Open im Viertelfinale, war aber auch gefühlt das einzig gesunde Turnier. Potapova, vor einem Jahr hätte ich da wahrscheinlich reingetippt, irgendwie ins Achtelfinale, aber so richtig überzeugen mag hier abseits von Świątek niemand. Die ist schon hier die formstärkste Spielerin und auch die beste Sandplatzspielerin.
Könnte denn im Viertelfinale eine Spielerin auf sie warten, die sie beschäftigen könnte? Weil wir haben Danielle Collins, die trifft in ihrer ersten Runde auf Caroline Dolleheit. Und Danielle Collins mäht im Moment durch WTA-Felder wie Obelix früher durch Römerlager. Zweite Runde eventuell Martina Trevisan. Dritte Runde allerdings könnte Marta Kostyuk warten. Marta Kostyuk hatte ihre besten Ergebnisse jetzt Anfang des Jahres auf Hartplatz, ist jetzt auf dem Sandplatz so ein kleines bisschen untergegangen. Dann haben wir noch Donna Vekic dort, die da gegen Lesia Zurenko spielen wird. Aber auf Danielle Collins müssen wir halt wirklich achten, weil das, was sie hier abzieht in diesem Jahr, ist mehr als beeindruckend.
Ja, und wenn es schneller wird im Laufe des Turniers, würde ihr das sicherlich entgegenkommen. Sie hat auch ganz okay Resultate in der Vergangenheit in Paris gehabt und denke auch, dass sie durch die erste Runde ohne größere Probleme bekommen sollte. Trevisan ist nicht so in Form. Das ist die Art von Gegnerin, glaube ich, die Collins sehr entnerven könnte. Und dann ist halt Kostyuk wirklich die Spannende. Du hast schon gesagt, sie war bis Stuttgart eigentlich in sehr guter Form, da war sie im Finale und jetzt das so ein bisschen eingebrochen. Es ist dann allerdings, das muss man natürlich auch sagen, immer ein bisschen unglücklich, weil dann kommen eben diese 2000er hintereinander und wenn man da 2 Niederlagen hat, dann ist man quasi 4 Wochen nicht beschäftigt und das war jetzt so ein bisschen bei ihr der Fall. Ich weiß nicht, ob das am Ende jetzt wirklich auf ein großes Formtief hindeutet, auch wenn es natürlich eine ewig lange Zeit ist. Wenn die sich fängt, dann ist die eine, glaube ich, die Collins ziemlich entnerven kann mit ihrem variantenreichen Spiel, aber die müsste da halt erstmal hinkommen.
Sie müsste damit erstmal hinkommen und das glaube ich nämlich auch und du hast es gesagt, 4 Wochen war sie quasi nicht beschäftigt, dadurch, dass sie 2x früh verloren hat und deswegen ist es dann auch so, dass man denkt, wo ist sie denn, wo ist sie denn abgeblieben? Tja, Marta Kostyuk gegen Danielle Collins, könnte eventuell eine dritte Runde geben. Katerina Siniakova trifft auf eine Lucky Loserin und dann ist da auch noch Diana Schneider, die ein wirklich gutes Jahr hat und die jetzt auch in den letzten Wochen sehr gut auf Sand gespielt hat. Sie trifft auf Chloe Paquet in der ersten Runde. Dann haben wir Markéta Vondrousova und aus Markéta Vondrousova werde ich in dieser Sandplatzsaison nicht so richtig schlau. Ich habe Matches von ihr gesehen, wo ich gedacht habe, wow, die ist wirklich gut in Form und dann habe ich wieder Matches gesehen, wo sie unverständlicherweise oder unerklärlicherweise früh verloren hat beziehungsweise viele Fehler eingestreut hat. Ich mag ihr im Moment noch nicht so über den Weg trauen. Sie ist an 5 gesetzt, sie trifft auf Rebecca Masarova in der ersten Runde. Ich habe hier aus diesem kleinen Teil des Draws habe ich Diana Schneider rausgehen sehen, weil gegen Katerina Siniakova, ich möchte jetzt nicht mehr wetten oder meinen Haus und Hof setzen, aber da habe ich sie vorne zum Beispiel.
Ja, ich glaube bei Vondrousova, wir wissen, die ist sowieso natürlich eine ziemliche Heiß-Kalt-Spielerin und jetzt war es ja so, also normalerweise reden wir jetzt hier nicht so über das Privatleben, es war jetzt allerdings ja relativ prominent, dass sie sich hat scheiden lassen, ne? In den letzten Wochen von dem Typen, den wir letztes Jahr und vorletztes Jahr immer in Wimbledon gesehen haben. Und es sollte jetzt nicht so despektierlich klingen, mir fiel nur der Name nicht ein und ich glaube, das ist natürlich schon ein großer Faktor. Das ist irgendwie so eine Teenager-Liebe gewesen, die sich ewig gehalten hat und dann haben die sich getrennt und sie hat gesagt, dass sie das ziemlich beeinflusst. An sich wäre sie natürlich bei den French Open eine Kandidatin. Ich meine, sie stand hier im Finale und wäre auch jetzt eine, die eigentlich sogar relativ problemlos ein Viertelfinale erreichen könnte, nur ist sie im Moment halt überhaupt nicht einzuschätzen. Mhm. Und ich würde auch sagen, Diana Schneider hat gute Chancen, Collins hat gute Chancen, Trevisan kann hier immer einen Lauf entwickeln, Kostyuk in der Theorie auch, also eigentlich ein einigermaßen offener Teil, wo Collins allerdings dann schon die Favoritin ist, im Viertelfinale dann auf Świątek zu treffen.
Markéta Vondrousova also hier an 5 gesetzt gegen Rebecca Masarova. An 3 gesetzt ist Coco Gauff. Und wenn wir schon sagen, dass wir zwischendurch hier Spielerinnen dabei haben, deren Form wir nicht einschätzen können, dann gehört auch Coco Gauff für mich dazu. Sie trifft auf eine Qualifikantin oder Lucky Loserin in der ersten Runde. Zweite Runde Alison van Oetwank oder eine Qualifikantin. Und dritte Runde, naja, Diana Jastremska. Die trifft in ihrer ersten Runde auf Ayla Tomljanovic, die mit einer Wildcard hier angetreten ist. Und dann haben wir noch Yafan Wang und Maria Timofeeva. Coco Gauff hätte es schlimmer treffen können, aber auch aus ihrer Form werde ich dieser Tage nicht schlau. Du?
Naja, also sie ist im Race halt immer noch die Nummer 5. Irgendwie liefert sie relativ solide ab, ohne irgendwie richtig Form zu finden. Neben der Vorhand ist ja im Moment der Aufschlag das Sorgenkind. Und am Ende irgendwie ist sie halt dann trotzdem dabei. Also ich glaube, sie wäre jetzt hier auch mein Tipp, ins Halbfinale zu gehen, weil sie einfach eine mentale Stärke hat, die extrem beeindruckend ist und die sie ja auch irgendwie da oben in dem Bereich drin hält, obwohl sie im Moment halt eben eher Tennis spielt, wie der Name vom Buch ihres Trainers, also nicht sonderlich überzeugend, dreckig und durch. Und hier sind auf jeden Fall Spielerinnen dabei, bei denen man sehen könnte, dass Gauff das verliert. Ne, Jastremska, die irgendwie so richtig in der Zone drin ist, die könnte das schon schaffen. Ne, Samsonova, die in die Zone geht, könnte es auch schaffen. Haddad Meyer hat eine recht schlechte Bilanz gegen Gauff, könnte aber natürlich auf einem Sandplatz auch was finden. Anisimova ist ja hier auch noch versteckt in dem Teil der Auslosung. Aber am Ende, glaube ich, wäre meine Tendenz, dass Gauff halt die sichere Bank ist.
Du gehst immer auf die sicheren Tipps, ne?
Obwohl,
nein, das kann man dir nicht vorwerfen. Nein, ich nehme es zurück. Das kann man dir nicht vorwerfen. Coco Gauff also in ihrer ersten Runde gegen eine Qualifikantin oder Lucky Loserin. Du hast sie eben angesprochen, Ludmila Samsonova, die durchaus ordentlich spielt auf dem Sand, was man ihr vielleicht nicht immer zu 100% zutraut, aber die hat die letzten Jahre schon immer gute Ergebnisse, vor allen Dingen auch in Madrid gebracht, gegen Magda Linett in der ersten Runde, einmal Anisimova, du hast sie erwähnt, auch hier eine Qualifikantin noch mit dabei. Zu diesem Zeitpunkt, während wir aufnehmen, wissen wir halt nicht, wer die Qualifikantinnen sind. Christina Buxer ist da noch, die eine Qualifikantin zugelost bekommen hat. Naja, und dann Beatrice Haddad-Meyer, die trifft auf Elisabetta Cocciaretto. Da kann man den Court einfach schon mal für 3 Stunden wegsperren und sagen, okay, die weiteren Begegnungen, die werden erst ein bisschen später anfangen, weil Beatrice Haddad-Meyer auch eine Tendenz hat, sehr lange zu spielen. Dritte Runde könnte halt das Duell Ludmila Samsonova gegen Beatrice Haddad-Meyer kommen. Und dann haben wir eine, finde ich, extrem reizvolle Ecke dieser Auslosung. Das fängt an mit Jelena Ostapenko. Die trifft auf Jacqueline Christian. Das, finde ich, hat schon Stolperpotenzial. Tatjana Maria trifft auf Clara Tauson. Und dann haben wir Laura Siegemund gegen Sofia Kenin, worauf ich mich unglaublich freue auf das Match. Caroline Garcia ist noch mit dabei, an 21 gesetzt. Leila Fernandes, die auf Jessica Ponchet trifft. Und dann haben wir unten Ons Jabeur an 8 gesetzt, auf Sascha Vickery trifft die. Angelina Kalinina haben wir da noch. Das ist vielleicht der interessanteste Teil in der oberen Hälfte, den wir dort haben. So viele gute Matches, so viele Matches, wo man sagen kann, da kann man den Eurosport-Player aber richtig mal angucken.
Ja, und locker 5 bis 8 Spielerinnen, die hier weit kommen können. Also Ostapenko hat es hier natürlich schon bewiesen. Wobei, du hast recht, Jacqueline Christian ist eine gute Sandplatzspielerin, die glaube ich, das Spiel hat, um Ostapenko zu entnerven. Kennen stand hier schon im Finale. Garcia hat in der Theorie Potenzial, bei jedem Grand Slam sehr weit zu kommen. Fernandes stand hier schon im Viertelfinale. Kalinina stand letztes Jahr im Finale von Rom. Ons Jabeur hat natürlich sowieso schon bei dem French Open überzeugt. Es ist jetzt keine dabei, die im Moment die absolut überragende Form hat, aber man kann halt für 5 bis 8 eine Geschichte schreiben, wie sie hier irgendwie ins Viertelfinale, vielleicht sogar ins Halbfinale kommen.
Du hast es wieder gesagt, Kalinina. Das ist nur ein Nina und ein Kali vorne.
Kalinina.
So, genau. Wer kommt ins Halbfinale neben Iga Świątek? Coco Gauff.
Ja, klar, ich würde jetzt irgendwie hier gerne irgendwie einen anderen Tipp rausholen, aber dafür habe ich ja die Herren, um das dann nachher zu machen. Also hier würde ich jetzt sagen, wirklich, dass Świątek, ja, gegen wen gewinnt sie denn ihr Viertelfinale? Ich nehme jetzt doch mal Vondrousova und Gauff gewinnt ihres gegen Fernandes.
Ich sage, Iga Świątek gewinnt ihr Viertelfinale gegen Danielle Collins und Coco Gauff verliert ihr Viertelfinale gegen Jelena Ostapenko.
dann könnten wir immerhin ein sehr spektakuläres Halb. Also weil, wen will Świątek in diesem Turnier nicht sehen? Rybakina, Ostapenko, Collins. Das sind die drei, denke ich, bei denen sie Sorgen hat.
Ja, und dann muss sie nämlich im Viertelfinale an Collins vorbei und im Halbfinale an Jelena Ostapenko. Und dann hat sie sich den French Open-Titel dann aber auch redlich verdient, ihren fünften Titel dann.
Na? Vor allem, weil im Finale eine recht gute Chance ist, dass sie auch auf eine Altbekannte trifft.
Auf eine ganz alte Bekannte. Und darüber sprechen wir gleich, nämlich, wenn wir über die untere Hälfte bei den Frauen sprechen, da haben wir natürlich Arina Sabalenka und wir haben unter anderem dann auch Angelique Kerber, die in dieses Draw dann reingelost worden ist. Alles das gleich hier bei Chip and Charge und unserer großen Auslosungsvorschau auf die French Open 2024. Die untere Hälfte bei den Frauen wird eingerahmt von Qinwen Zhang und von Arina Sabalenka. Qinwen Zhang trifft in ihrer ersten Runde auf Alize Cornet. Das Match wird höchstwahrscheinlich auf dem Suzanne Lenglen oder vielleicht sogar auf dem Philippe Chatrier stattfinden, weil
Alize Cornet. Das wird eine Night Session, da kannst du jetzt schon von ausgehen.
Ja, darauf wettest du?
Ja, weil es wird der Abschied von Cornet werden.
Genau.
Und Cornet ist ja die einzige Dame, die hier bisher Night Matches bekommen hat. Und daher denke ich, oder zumindest diejenigen, die meisten bisher hatte, da bin ich mir wirklich recht sicher. Und die ist ja in Frankreich extrem beliebt. Die hat jetzt in den letzten Wochen hier wirklich die Tour über die Challenger gemacht und sich bei jedem Challenger feiern lassen. Ist jetzt persönlich auch einer meiner Lieblinge so im Tennis von ihrer ganzen Art her. Und die ist ein ziemlicher Star in Frankreich. Ich glaube, die kriegt da wirklich das Nachtmatch oder die kriegt das mit dem besten Slot fürs Fernsehen.
Ja, also auf jeden Fall, Alize Cornet, ich habe sie diese Woche gesehen in Straßburg. Da hat sie sich verabschiedet, hat sie auch nochmal einen Blumenstrauß bekommen und ist verabschiedet worden. Das war auch sehr nett. Und sie scheint mit sich und der Welt im Reinen zu sein. Also es wird wahrscheinlich ihr letztes Match sein, weil Qinwen Zhang ist die große Favoritin. Zweite Runde, Aisling Kruger oder Tamara Korpacz. Aisling Kruger hat mir gut gefallen im Laufe des Jahres. Ich habe sie zweimal kommentiert. Und das hat mir gut gefallen, was sie gemacht hat. Allerdings habe ich sie auf Hartplatz nur gesehen bislang. Da müssen wir mal gucken. Und Tamara Korpacz wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, ob sie fit ist. Sie war in Charleston, hat sie sich verletzt am Rücken und ist seitdem ausgefallen. Sorana Kirstea haben wir da noch. Sorana Kirstea ist in einer sehr guten Form, hat allerdings, finde ich, ein gefährliches Los mit Anna Blinkova in der ersten Runde.
Ja, die hatte sich da vor kurzem auch verletzt. Und wir alle dachten, die fällt lange aus, ist jetzt dabei. Wir wissen spätestens seit den Australian Open, dass eine, die große Matches spielen kann. Ich meine, Avenisian ist ja hier auch drin, die letztes Jahr sehr überzeugend, gerade auch bei dem French Open gewesen ist. Aber irgendwie kommt man nicht so richtig an Zhang vorbei, ne? Die jetzt wirklich bei den Australian Open bewiesen hat, was sie bei einem Grand Slam Turnier kann. Und die sich jetzt auf dem Sand auch wieder in Form gespielt hat und die da ja damals auch ihren Durchbruch hatte. Also nicht nur bei den French Open, sondern generell bei Sandplatzturnieren, weil durch ihren Topspin auf der Vorhand ist sie natürlich auch so ein bisschen wie gemacht für Sandplätze.
Sorana Kirstea gegen Qinwen Zhang. Ich hätte nichts gegen so eine dritte Runde. Da würde ich hingehen. Das würde ich mir anschauen. Anna Kalinskaya. Kennst du die Gerüchte um Anna Kalinskaya?
Ich glaube, die soll mit Sinner zusammen sein, laut die italienischen Zeitungen. Ne?
Genau, mit Jannik Sinner soll sie zusammen sein. Das ist heute eine kleine Gossip-Sendung hier. Anna Kalinskaya trifft in ihrer ersten Runde auf Clara Burel. Dann haben wir dort Bianca Andreescu, die auf Sara Soribes-Tormo trifft. Wäre Bianca Andreescu fit, dann würde ich sagen, das ist ein Go-To-Match, auf das wir hingehen müssen. Aber Bianca Andreescu hat seit August 2023 kein Match mehr gespielt. Ich bin hoch überrascht, dass sie überhaupt in dieser Auslosung drin ist. Dann trifft sie auf Sara Soribes-Tormo. Ich gehe davon aus, dass wir da noch eine Absage erleben werden bis Montag oder Dienstag. Sie hat nämlich auch noch nicht trainiert.
Oder sie hat jetzt nämlich eine gut bezahlte Trainingssession. Ne?
Ja, sie hat auch noch nicht trainiert hier in Paris. Jedenfalls laut der kanadischen Journalistin Stephanie Miles.
Ja, also ist auf jeden Fall eine kuriose Geschichte und wir wissen, Soribes-Tormo ist bereit. vielleicht macht die einfach Liegestütze, während sie auf Andreescu wartet oder so.
Für 3,5 Stunden. Jasmine Paolini haben wir dann noch, die trifft auf Daria Seville. Jasmine Paolini, die ja in Dubai gewonnen hat, das Tausender. Allerdings auf Hartplatz haben wir sie noch nicht gesehen, außer dass sie Rom gewonnen hat im Doppel mit Sara Errani. Und ist für mich ein ganz klarer Tipp auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen, die beiden, Sara Errani und Jasmine Paolini. Und dann haben wir Elina Svitolina und die trifft in ihrer ersten Runde auf Karolina Pliskova. Wären beide fit, würde ich dann auch sagen, das ist ein absolutes Must-Have-Match. Allerdings ist Karolina Pliskova nicht fit, beziehungsweise wir wissen nicht, wie fit sie ist. Dann haben wir noch Anastasia Pavlyuchenkova dort. Aber Elina Svitolina hat einen so guten Eindruck in den letzten Wochen auf mich gemacht, dass ich sie hier klar favorisieren möchte in diesem kleinen Teil der Auslosung.
Ja, auch in dem direkten Match, du hast gesagt, die beiden sind ja auch schon relativ häufig aufeinander getroffen. Mhm. Das ist eigentlich eine eher ausgeglichene Angelegenheit. Pliskova hat sehr große Erfolge bei dem French Open in der Vergangenheit gehabt, aber im Moment eben sehr schwer zu sagen, wie gut die ist. Die eben hat seit ihrem extrem guten Februar handvoll gespielt, wenn überhaupt. Und von daher ist Svitolina hier gerade auch angesichts der Form von Pavlyuchenkova, die sehr schwach ist, sicherlich die Favoritin.
Die Favoritin dann auch fürs Achtelfinale, oder? Also, das ist eine Auslosung, wo Elina Svitolina sagen muss, Leute, bucht mein Hotelzimmer erstmal bis nächsten Montag.
Ja, ich weiß gar nicht, wo die wohnt, aber die wohnt ja wahrscheinlich in Frankreich. Vielleicht fährt die auch direkt zur Anlage. Ich weiß es gar nicht, wo die genau wohnt.
Ja.
So weit sind wir noch nicht mit unserem Gossip, dass wir das rausgefunden haben. Hm. Ich glaube, die guckt eigentlich auf die Auslosung und sagt, ich muss hier ins Halbfinale mindestens gehen. Das ist ja so ein bisschen noch ihr Traum. Und sie hat ja letztes Jahr sehr gute French Open gehabt. Sie hat sehr gutes Wimbledon gehabt. Die Form ist seitdem nicht so steht geblieben. Aber ich glaube, das ist, wie sie hier auf die Auslosung guckt. Weil sie wird sagen, nee, hier ist keiner in super konstanter und richtig guter Form. Ich will ins Halbfinale. Aber ich glaube nicht, dass sie hinkommt. Aber ich glaube, es ist ihr Anspruch.
Ja, es muss ihr Anspruch sein auf jeden Fall. Elina Svitolina hier für mich die große Favoritin in diesem kleinen Teil der Auslosung. Aber da haben wir dann auch noch die an 4 gesetzte Elena Rybakina. Und das ist so ein bisschen die große Unbekannte in dieser gesamten Auslosung. Wenn sie gut drauf ist, kann sie hier ganz, ganz weit kommen. Wenn sie nicht gut drauf ist, gegen Reed Minnen, hätte ich jetzt gesagt, ist sie trotzdem immer noch die Favoritin. Eventuell dann auch in einer zweiten Runde gegen Arantxa Rus oder Angelique Kerber. Und vielleicht auch in einer dritten Runde gegen Elise Mertens. Oder, was ich ein sehr schönes Duell finde, Petra Martic gegen Kristina Mladenovic. Kristina Mladenovic, von der man lange nichts mehr gehört hat, die sich auf ITF-Turnieren in den letzten Monaten verdingt hat und die außerhalb der Top 200 ist, die hier mit einer Wildcard angetreten ist oder antritt, trifft auf Petra Martic. Elise Mertens haben wir da, die auf Maria Lourdes Carlet treffen wird. Die Maria Carlet habe ich kommentiert. Das ist Stolperpotenzial schon für Elise Mertens. Aber Elina Rybakina müsste eigentlich sagen, okay, ich habe die erste Woche erstmal gute Gegnerinnen für mich.
Ja, wirklich. Die einzige Frage ist, wie fit sie ist.
Ja.
Oder beziehungsweise wie wenig krank sie ist. Das war jetzt ja auch wieder der Grund der Absage. Ich glaube, sie hat es als Allergien angegeben. Gibt ums Tennis auch immer wieder Gerüchte, ob sie nicht sowas wie Long-Covid hat, weil sie ja immer wieder mit Erkrankungen rauszieht.
Genau.
Aber sie hat es nie direkt bestätigt. Aber sie hatte ja damals mit ziemlicher Sicherheit Covid im letzten Frühjahr und seitdem halt immer wieder Sachen, wo sie rauszieht. Also das müssen wir mal ein Auge drauf behalten, wie sich das entwickelt. Von der Form her ist sie ganz klar die Nummer 3 in diesem Jahr, war auch über lange Zeit die Nummer 2, teilweise die Nummer 1, hat auf Sand absolut genug Fähigkeiten, hat ja damals auch bei dieser Covid-Ausgabe, die dann am Ende von Krejcikova gewonnen wurde, fast selber um den Titel gespielt. Sie hat nämlich im Viertelfinale mit 7-9 damals gegen Pavlyuchenkova verloren und hätte das Match eigentlich gewinnen müssen und wäre dann wahrscheinlich auch ins Finale gegangen. Also die kann auf Sand, die kann auch bei den French Open, die würde auch bei heißen Bedingungen richtig gut können. Aber ich finde sie extrem schwer einzuschätzen. Wie sicher ist sie oder wie sicher können wir uns sein, dass sie hier wirklich durchzieht? Letztes Jahr hat sie auch die ersten 3 Runden gut bestritten und dann ist sie zur 4. gar nicht mehr angetreten. Und da wäre ich nicht überrascht, wenn dies Jahr nichts passieren würde.
Wäre sie fit, wäre sie ein klarer Halbfinaltipp für mich, weil ich würde in dem dritten Viertel würde ich niemanden sehen, wo ich sage, die kann ihr gefährden. Vielleicht Elina Svitolina, aber ansonsten habe ich hier niemanden, der ihr gefährlich
sein könnte. Jeng könnte, also Jeng ist schon gut genug auf Sand und ich glaube, hat auch eine okaye Bilanz. Ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt, aber ich meine schon gegen Rybakina. Ich glaube, das wäre schon in der Theorie möglich, nur das wäre ja so erstmal ein Viertelfinale zwischen
den beiden. Genau, bis dahin ist ja noch viel Wasser die Seine runtergeflossen. Angelique Kerber trifft auf Arantxa Rus. Schönes Duell, aber gefährliches Duell auch.
Für wen? Ha?
Für beide.
Weil für Rus wäre es natürlich ein sehr großer Sieg in ihrer Karriere. Gegen eine Kerber French Open ist was anderes als bei den anderen 3 Grand Slam Turnieren. Trotzdem wäre es ein großes Ding. Ich meine, sie ist halt wirklich eine harte Arbeiterin ohne großes Aufhebens. Also ich glaube, dass Kerber da eigentlich ganz okaye Chancen hat. Ich glaube allerdings nicht, dass Kerber richtig weit bei diesem Turnier kommt. Ich hatte ja in der letzten regulären Sendung da war meine Theorie gesprochen, dass sie langsame Belege im Moment schätzt. Aber ich glaube, hier sind dann doch Spielerinnen spätestens, selbst wenn sie an der Rybakina vorbeikommt, vielleicht spätestens eine Mertens oder eine Svitolina, die einfach auf dem Sand zu gut wären. Und Svitolina ist da sowieso ein schlechtes Matchup für sie. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der große Abschiedslauf für Kerber wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie durch die erste Runde kommt.
Wir werden es sehen. Die untere Hälfte bei den Frauen Montag und Dienstag. Und Montag und Dienstag ist alles ein kleines bisschen im Schatten von einem anderen Match, worüber wir gleich reden. Ich kann die Cliffhanger kann ich. Das kriege ich inzwischen hin.
Maria Sakkari. Der Mann vom Fernsehen.
Ja, genau. Maria Sakkari trifft auf Barbara Gratschewa in der ersten Runde. Da könnte dann in der zweiten Runde Bernarda Pera warten oder Nao Hibino. Linda Noskova allerdings könnte in der dritten Runde ein ziemlich schwieriges Los für Maria Sakkari werden. Maria Sakkari würde wahrscheinlich sehr heiße Bedingungen favorisieren in einem Match gegen Linda Noskova.
Es ist halt die Frage, ob Noskova da hinkommt. Ne? Also es ist ja auch ein bisschen eine eher inkonstante Spielerin. Bei der bin ich mal gespannt, wenn die, weiß ich, in 3 bis 5 Jahren mal wirklich eine richtig gute Saison durchspielt, dann ist sie wahrscheinlich eine Top-5-Kandidatin. Nur noch sehe ich es nicht. Aber ich glaube auch, dass Begu die Einzige ist, die das Duell verhindern könnte. Weil Begu auf Sand halt eine super zähe Spielerin ist. Klar, Sakkari könnte jetzt auch so ein bisschen in ihr Grand-Slam-Modus der letzten Jahre zurückfallen und irgendwie in der ersten Runde rausgehen. Aber ich habe ein bisschen mehr Zutrauen mittlerweile in sie und glaube auch, dass sie hier in die dritte Runde kommt. Und dann wäre es auf jeden Fall spannende Sache gegen Noskova.
Und am Ende reden wir über Harriet Dart gegen Bernarda Pera. Kann ja auch passieren.
Ne? Kann, aber gerade Harriet Dart weiß ich nicht auf Sand, ob ich was ich der da so zutraue. Sie ist jetzt nicht, können wir auch nochmal kurz erwähnen, sie ist jetzt nicht Raducanu, die warum auch immer bei den French Open einfach nicht antritt. Also sie hat ja gesagt, sie will jetzt einen Vorbereitungsblock auf Wimbledon machen und die britischen Journalisten, Journalistinnen so ein bisschen, Entschuldigung. Also das ist sie nicht, aber sie ist jetzt auch wirklich nicht die geborene Sandplatzspielerin.
Ich hätte vor dem Turnier gesagt, bevor der Auslosung hätte ich gesagt, Viktoria Azarenka kann hier nochmal einen richtig tiefen Lauf hinlegen. Sie trifft in der ersten Runde auf Nadia Podoroska. Podoroska hat hier schon mal bei den French Open wirklich fantastisch gespielt, aber das ist auch ein bisschen länger her. Trotzdem immer noch eine gute Sandplatzspielerin. Trotzdem sehe ich da Viktoria Azarenka vor. Aber in der zweiten Runde könnte Mira Andreeva warten. Die trifft in ihrer ersten Runde auf Emina Bektas. Und zweite Runde Azarenka gegen Andreeva. Das ist Must-Watch-TV.
Ja, und die Siegerin darf gegen Kasatkina höchstwahrscheinlich ran. Also das ist wirklich, da ballen sie sich, weil Podoroska, hast du gesagt, die war hier mal im Halbfinale. Kasatkina stand ja auch schon im Halbfinale. Azarenka wahrscheinlich Viertelfinale, das Beste. Ich glaube, Azarenka hat zumindest gegen Kasatkina ein ganz gutes Head-to-Head. Ich meine, dass sie auch schon mal gegen Andreeva gewonnen hat. Es wäre auf jeden Fall für Andreeva eine sehr spannende Aufgabe, weil was die natürlich kann, ist einfach diese Bälle extrem gut verteilen. Sie kommt jetzt aber nicht unbedingt mit einer Aggressivität so richtig klar von der anderen Seite und die bringt Azarenka immer noch mit. Und wenn es dazu käme, kann ich mir vorstellen, dass das ein ziemliches Highlight-Match wäre. Und wie gesagt, dann könnte Kasatkina warten, die, ja, deren bester Belag mit ziemlich Abstand der Sandplatz ist.
Andreeva und Azarenka haben noch nicht gegeneinander gespielt. Habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Das Duell haben wir noch nicht gesehen. Sehen wir vielleicht hier in der zweiten Runde. Und Daria Kasatkina könnte tatsächlich die große Nutznießerin aus dieser Geschichte sein. Auf jeden Fall, Kasatkina trifft in der ersten Runde auf Magdalena Frech. Unsere Hörerinnen und Hörer und auch unsere Twitter-Followerinnen und Twitter-Follower freuen sich immer schon auf deine Einschätzung zu Madison Keys. Madison Keys hat eine erstaunlich gute Sandplatzsaison bislang gespielt. Erste Runde gegen Renata Sarasua, zweite Runde vielleicht Maya Sherif oder Julian und dritte Runde eventuell Emma Navarro. Emma Navarro spielt so, so super solide. Das ist nicht dieses Tennis, wo man hinschaut und komplett weggeblasen wird, aber das ist so super solide, was Emma Navarro da macht. Madison Keys, Achtelfinale gegen Arina Sabalenka?
Also erstmal ganz kurz eine mögliche dritte Runde gegen Navarro, könnte auch das Olympiaticket der Amerikanerinnen entscheiden. Da können ja nur 4 mitfahren und ja. Navarro ist im Moment die Nummer 5 hinter Keys. Ich glaube, sie bräuchte ein sehr gutes Ergebnis, um die hier wirklich zu stürzen von Platz 4, aber wenn, dann wäre das entscheidende Match. Keys Ich meine, es wäre spektakulär gegen Sabalenka. Wir hatten ja letztes Jahr die US Open Halbfinale aus Sicht von Sabalenka, dieses 0-6-7-6-7-6, wo Kies ja schon aufs Match aufgeschlagen hat. Und die hat, glaube ich, auch genau die Art von Tennis, die Sabalenka entnerven kann. Und ich glaube auch, dass sie hier durch die ersten drei Runden durchkommt. Ich weiß aber nicht, ob sie am Ende wirklich Sabalenka in der Form, in der die ist, im Moment schlagen kann. Ich glaube, sie hat wirklich schon anderthalb Augen Richtung Wimbledon, weil das Turnier halt viel offener ist als die French Open und ich ihr da am ehesten zutraue, wirklich nochmal den großen Wurf zu landen.
Du lässt viele enttäuschte Hörerinnen und Hörer zurück.
Alles okay, ist meine Aufgabe.
Madison Keys gegen Emma Navarro. Wir können auch nochmal drüber sprechen, dass Olympia wirklich hier entscheidend ist für die Olympia-Nominierungen. Die 56 ersten, / die vier besten eines jeden Landes, kommen zu Olympia und Emma Navarro gegen Madison Keys, das könnte wirklich entscheidend sein, um die Fahrt nach Paris zu Olympia. Katie Bolter trifft in der ersten Runde auf Paula Badosa, auch ein Match, auf das ich mich sehr freue. Julia Putintseva gegen Sloane Stephens ist ein weiteres Duell, auf das ich mich sehr freue. Und dann haben wir unten die ältere Schwester von Mira Andreeva, Erika Andreeva, die trifft auf Arina Sabalenka. Arina Sabalenkas Weg. Erste Runde Andreeva, Erika Andreeva. Zweite Runde Qualifikantin, Lucky Loserin. Dritte Runde Bolter, Badosa, Putintseva, Stephens. Zieh ein Streichholz, wer von den Vieren da in die dritte Runde kommt. Achtelfinale Emma Navarro oder Madison Keys. Viertelfinale vielleicht Maria Sakkari, vielleicht Viktoria Azarenka, vielleicht Mira Andreeva. Arina Sabalenka hat eine giftige Auslosung, wie ich finde.
Giftig sollte allerdings durchkommen. Also ich wäre überrascht, wenn sie hier rausgenommen werden würde in den ersten paar Runden. Also wir wissen natürlich nicht, wer Qualifikantin oder Lucky Loserin ist. Dann hast du gesagt, ist nicht klar, wer von den anderen Vieren da reinkommt. Gegen Stephens hat sie eine ganz gute Bilanz. Badosa ist ja so ein bisschen was wie ihre engste Freundin. Hat auch, glaube ich, Fähigkeiten, die Sabalenka entnerven können. Aber mal schauen, wie konstant Badosa überhaupt ist. Bolter ist auf dem Sand jetzt nicht so die gute Spielerin. Putintseva, die kann Sabalenka sehr nerven. Ich weiß aber nicht, ob die zum Beispiel an der Stephens wirklich vorbeikommt. Also das ist das Stolperpotenzial, dieses dritte Match. Ansonsten denke ich, dass sie eigentlich hier durch das Viertel durchkommen sollte.
Badosa und Sabalenka haben extrem viele enge Matches gehabt. Sie haben jetzt dieses Jahr in Stuttgart gespielt, in drei Sätzen, da musste Badosa aufgeben. Sie haben in Miami, hat Sabalenka relativ klar gewonnen. Aber letztes Jahr Stuttgart, ganz knappe Geschichte für Sabalenka. Sie haben das erste Match in Cincinnati, das hat damals Badosa mit 7-6 im Tiebreak gewonnen, im dritten Satz. Also das ist wirklich ein Matchup, was immer extrem spannende Duelle liefert. Ich würde mich freuen, würden wir das Match sehen, aber da muss Paula Badosa erstmal an Katie Bolter und vielleicht Julia Putintseva vorbei. Und Julia Putintseva sieht sehr entschlossen aus in dieser Sandplatzsaison. Die spielt gutes Tennis.
Ja, und eben, Stephens kommt eigentlich immer mindestens in die vierte Runde gefühlt in Paris. Also ist schon wirklich so, wir hatten also zwei, drei kleine Teile hier der Auslosung, wo so viele gute Spielerinnen nebeneinander oder beieinander waren, dass es schon fast schwer ist einzuschätzen. Und hier würde ich jetzt auch keinen Tipp wagen wollen, außer dass ich denke, dass am Ende Sabalenka sich durchsetzt.
Ich sage, dass Qin Wen Zhang auf Elina Svitolina im Viertelfinale treffen wird und sich Svitolina durchsetzen wird, die aber im Halbfinale dann gegen Arina Sabalenka ausscheiden wird. Sabalenka hat vorher im Viertelfinale Daria Kasatkina besiegt.
Ja, ich habe die exakt selben Viertelfinaltipps. Allerdings denke ich, dass Zhang durchkommt und auf Sabalenka trifft.
Sabalenka, Swiatek im Finale?
Was sonst, ha?
Weil, ja, ich,
also Rybakina, ganz ernsthaft, wenn Rybakina hier antritt, gesund ist, in Form ist, dann hat die Chancen, das Finale zu erreichen und die hätte auch Chancen, wahrscheinlich realistischerweise als einzige hier wirklich Swiatek zu schlagen, nur das sind halt ein paar Matches bis dahin.
Wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Auslosung, die wir dort erleben bei den Frauen und wir werden natürlich...
Also haben wir beide gesagt, dass wir das Swiatek Turnier gewinnen, ne?
Entschuldigung, ja, okay. Das sollten wir noch dazu sagen, dass der Disclaimer, den wir bringen. Ich kann mir im Moment niemand anderen vorstellen als Iga Swiatek, die dieses Turnier.
Ja, und ich meine, wenn es so ist, es wäre eine krasse Nummer. Wie gesagt, sie würde gleichziehen mit Sharapova. Sie ist nicht mehr ganz so weit entfernt von den Erfolgen, die Sharapova über ihre ganze Karriere gehabt hat. Sie hätte ein außergewöhnlich gutes Jahr bisher. 4000er-Titel, einen Grand-Slam-Titel. Klar, Wimbledon ist nicht ihr Ding, aber sie ist die absolute Favoritin auf den Olympiatitel. Also von daher, die könnte eine historisch gute Saison hinlegen, müsste jetzt erstmal hier gewinnen, aber es ist im Bereich des Möglichen.
Absolut. Iga Świątek, bislang die Spielerin des Jahres, obwohl sie auch 4 Niederlagen hat und trotzdem hat sie bislang einen der Saison ihren Stempel aufgedrückt. Der Saison seinen Stempel aufgedrückt hat bislang bei den Herren noch niemand. Das ist eine gute Überleitung. Wir werden gleich über eine Auslosung...
Sinner ruft aus dem Hintergrund.
Wie ja, aber der war übersehen? Verletzt die letzten Wochen. Natürlich hat er im ersten Viertel den Stempel aufgedrückt, aber...
Ja, wir hatten eine lange Diskussion nach Miami, wenn du dich erinnerst, wo ich nicht sagen wollte, dass er im Moment der beste Spieler der Welt ist.
Ja.
Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er der beste Hardcore-Spieler der Welt ist.
Genau, und dann war er verletzt auf jeden Fall. Wir werden gleich über eine Auslosung sprechen, die gestern mit sehr, 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 sehr viel Aufmerksamkeit bedacht worden ist, die Auslosung der Männer. Und dann sprechen wir natürlich gleich im nächsten Teil über das große Match. Das gleich alles hier bei Chip and Charge und unserer großen Auslosungsvorschau auf die French Open 2024.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Novak Djokovic ist der an 1 gesetzte Spieler. Wir haben in Rom oder nach dem Turnier in Rom darüber gesprochen, dass es eine rätselhafte Leistung gegen Alejandro Tabilo war. Wir wussten nicht, ist er vielleicht wirklich beeinträchtigt gewesen von dem Fall der Flasche auf seinen Kopf. Er trifft in der ersten Runde auf Pierre-Hugues Herbert. Schönes Duell, kann er sich gut mit reinspielen. Pierre-Hugues Herbert nicht mehr der Spieler vergangener Tage und vor allen Dingen nicht der Spieler auf Sandplatz, der ihm vielleicht gefährlich werden könnte. Zweite Runde, Roberto Caballes Baena, ein guter Sandplatzarbeiter, das ist in Ordnung. Dritte Runde könnte allerdings wirklich interessant werden. Da trifft Lorenzo Musetti in seiner ersten Runde auf Daniel Galan. Zweite Runde, Gael Monfils oder Thiago Seibucevic. Seibucevic hat letztes Jahr Daniil Medvedev aus dem Turnier genommen. Gael Monfils ist nicht in der Form früherer Tage. Er hat mich nicht überzeugt in den letzten Wochen. Ich hätte jetzt hier im Moment ein Drittrundenduell Novak Djokovic gegen Thiago Seibucevic. Du auch?
Nee, ich glaube, da sehe ich schon Musetti vorne. Musetti ist, glaube ich, auch eins der unangenehmeren Matchups, was es so im Herrentennis gibt für Novak Djokovic, weil er wirklich ein sehr variables Tennis mit der Rückhand spielen kann. Er hatte ihn ja hier auch nicht am Rande einer Niederlage, aber er hat 2-0 Sätze hier gegen ihn geführt, hat ihn dann ein Jahr später in Monte Carlo geschlagen. Also ich sehe ihn als den einzigen, der Djokovic hier in dem Teil der Auslosung irgendwie überhaupt nur nahe kommen kann. Und ich weiß, dass er jetzt nicht so die tolle Sandplatzsaison hatte und sich jetzt ein bisschen über die Challenger wieder die Form geholt hat. Und ich glaube, das reicht für mich allerdings, ihn hier in der dritten Runde zu sehen.
Wie siehst du Novak Djokovics Form? Weil in Genf hat er jetzt 2 Runden gespielt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Die erste Runde gegen Jannik Hanfmann, die war in Ordnung. Gestern hat er meiner Meinung nach auch einen guten Eindruck gemacht. Er ist ein bisschen am Nölen und er ist ein bisschen nicht unbedingt immer zufrieden. Aber insgesamt kann man sagen, das war gestern eine ordentliche Leistung gegen Telen Griekspoor 7-5, 6-1. Telen Griekspoor übrigens einer, der noch angewiesen ist auf schnelle Hartplätze oder auf schnelle Plätze als Hugo Humbert.
Ja, und zu Djokovic, ich würde sagen, da waren ja 2 große Gefahren jetzt vor den French Open. Das eine war, dass er eine Leistung in dem Match hat, wo, was man halt häufiger von älteren Spielern, Spielerinnen sieht, wo sie es an dem Tag nicht haben und dann einfach rausgehen. Das ist noch immer im Bereich des Möglichen. Das andere war, dass er die Form überhaupt nicht findet. Und das, würde ich sagen, ist als Gefahr ausgeräumt. Kann sein, dass er jetzt hier in Genf nicht gewinnt. Ich meine, Kaspar Ruud könnte ihn immer auf einem Sandplatz schlagen. Mhm. Aber ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass er hier komplett ohne Form reinkommt. Also ich glaube, der Rest kann sich schon mal warm anziehen. Es kann immer sein, dass er wirklich einen schlechten Tag erwischt und gegen wen ausscheidet. Aber ich sehe jetzt nicht im Moment das große Motivations- oder sonstige Problem, wo er jetzt hier irgendwie völlig überraschend gegen Lestien oder so in der zweiten Runde rausgeht.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also das finde ich, ist durch diese ersten zwei Runden in Genf für mich dann auch ausgeschlossen. Er spielt sich jetzt in die Form und er macht den Grumpy-Eindruck und trotzdem finde ich, was das Tennis angeht, er hat es gegen Jannik Handmann, hat er 3-1 zurückgelegen, im zweiten Satz hat gerade mal so ein bisschen ins Gaspedal angetippt und hat die nächsten fünf Spiele dann gewonnen und das war dann beeindruckend und da mache ich mir überhaupt
die wichtigste Frage übrigens. Glaubst du, er hat was von seinem Kuchen gegessen?
Ach, Quatsch. Nein. Vielleicht so einmal mit
dem... Ich habe mir echt gedacht, wie unpassend kann man den Kuchen... Also außer der bestand jetzt komplett aus Datteln. Das sah für mich aber nicht so aus. Weil die stellen ihm eine spektakuläre Schokotorte hin und ich habe mir so gedacht, ja, ich weiß nicht, ob der die essen wird.
Vielleicht einmal so mit dem Finger durchgegangen und dann einmal abgeleckt den Finger.
Mehr und dann der Rest, möchte nicht mehr oder was?
Ja, genau. Nein, das glaube ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er hier... meine ich in Genf erstmal ausgeräumt, dass er nicht in Form ist oder so. Das glaube ich schon und da habe ich ihn jetzt auch wieder mittendrin in dieser Favoritendiskussion. Achtelfinale könnte interessant werden, da sind ein paar interessante Namen. Francisco Cerúndolo, der trifft in der ersten Runde auf Jannik Hanfmann. Hanfmann mit viel Lospech in diesen Tagen. Zweite Runde eventuell Christopher O'Connell, dritte Runde dann Tommy Paul oder Fabio Fognini, Botik van der Sandsholp. Fognini und van der Sandsholp beide nicht in Form. Ich gehe davon aus, dass wir ein Achtelfinale Tommy Paul gegen Novak Djokovic erleben.
Ja, denke ich auch. Das Duell haben wir nur einmal gehabt, damals bei den Australian Open im Halbfinale. Das war ganz ansprechend, aber es hat Djokovic locker in drei Sätzen gewonnen. Und Paul haben wir gesehen in Rom, der kann okay auf dem Sand spielen. Nur glaube ich nicht, dass er viel hat, um hier einen Djokovic wirklich zu gefährden.
Das glaube ich im Moment auch nicht. Wir haben Thomas Martin Echeverry, der in Lyon gutes Tennis spielt, trifft in der ersten Runde auf Arthur Cazaux. Cazaux hat ja bei den Australian Open so gut gespielt. Dann haben wir Arthur Rinderknecht, der musste wegen Krankheit aufgeben gegen Adam Walton. Adam Walton, das neueste Top-100-Mitglied der Australier, der sich über Challenger nach oben gespielt hat. Und dann haben wir Kaspar Ruud, der in der ersten Runde auf Jakub Menschik treffen wird. Zweite Runde eventuell Alejandro Davidovic Fokina. Der ist allerdings auch nicht in richtigen Form. Ist das schon gebucht, das Viertelfinalduell Kaspar Ruud gegen Novak Djokovic? Jakub Menschik würde ich eher auf Hartplatz zutrauen, Kaspar Ruud zu gefährden.
Aber wir haben jetzt natürlich hier die Taylor Fritz, den kleinen Teil von Taylor Fritz vergessen.
Oh Gott. Ja, Taylor Fritz spielt gegen Federico Coria in der ersten Runde. Zweite Runde eventuell Dusan Lajovic und dritte Runde Adrien Mannarino. Taylor Fritz ist ein Kandidat, der sehr gut auf Sandplatz spielt. Der hat gestern gegen Alex Mickelson verloren, ja, in Genf. Trotzdem finde ich die Sandplatzsaison von Taylor Fritz und vor allen Dingen von vielen US-Amerikanern sehr überzeugend.
Ja, ist ein guter Sandplatzspieler. Hat halt auch mehr Zeit am Ball, die weiß er zu nutzen. Ich meine, seine Schläge sind fantastisch. Das Problem ist häufig halt, dass er auf schnellen Courts nicht schnell genug am Ball ist. Und Lajovic ist in der Theorie immer mal wieder ein Problem, aber der ist in seiner Form überhaupt nicht konstant im Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch für Ruud, wenn es dazu käme, eine Herausforderung darstellen würde. Ich würde auch sagen, bei Ruud der Fall Menschik auf einem schnellen Hardcourt, da denke ich auch, das könnte für Ruud gefährlich sein, aber bei den French Open denke ich nicht. Vor allem, wenn er einen Chatrier bekommt, da ist er ja fast genauso dominant wie Nadal und Davidovic Fokina. Klar, der ist immer eine Wildcard, aber ich denke auch, dass Ruud hier zumindest es bis zu Fritz schaffen sollte.
Zu Fritz sollte er es schaffen und ich glaube auch, dass er gegen Fritz gewinnen wird und dann gegen Novak Djokovic in einem tollen Viertelfinale spielen wird. Das ist jetzt keine Bold Prediction von mir. Ich traue beiden es einfach zu.
Ja, also... Wir werden sehen, was wir nachher tippen, ne?
Wir werden sehen. Und dann kommen wir zum großen Duell, das an vier gesetzten Alexander Zverev gegen Rafael Nadal. Und ich kann noch ein bisschen erzählen, gestern, ich habe die Auslosung live geschaut und dann gab es so den Teil, wo die ganzen ungesetzten Spieler einfach auf die Positionen gesetzt worden sind oder per Zufallsprinzip auf die Positionen gesetzt worden sind, wo sie dann am Ende waren. Und dann habe ich gesehen, an der 33 Rafael Nadal, da wusste ich, oh, er spielt gegen einen Gesetzten. Dann habe ich gedacht, guckst du mal aufs Damendraw, wer da steht an der 32. Und da habe ich gesehen, oh Gott, Coco Gauff steht da. Es wird also entweder Carlos Alcaraz oder Alexander Zverev sein. Und dann Marie-José Perec, die ehemalige Weltklasse-Sprinterin, hat dann den Namen Alexander Zverev gelost. Und da ging ein lautes Stöhnen durch den kompletten Pressesaal, der dort versammelt war. Und sehr viel Gelächter wegen dieses Matches. Alexander Zverev gegen Rafael Nadal. Das letzte Match, das Rafael Nadal bei den French Open gespielt hat, war das Finale 2022. Das Halbfinale hat er damals gegen Alexander Zverev gespielt. Das war dieses Match, was nach 3 Stunden 7-6, 6-6 stand und wo sich Zverev dann so schwer verletzt hat. Soap-Opera-Schreiber hätten sich für das nächste Duell Alexander Zverev, Rafael Nadal wahrscheinlich auch so einen Weg gesucht. Es ist die erste Runde, es ist die Fortsetzung und das ist vielleicht der Abschluss dieses Halbfinals von damals. Was machst du aus diesem Match?
Naja, also räumen wir nochmal den anderen Elefanten aus dem Raum. Es ist auch die Woche, in der der Prozess gegen Alexander Zverev oder um Alexander Zverev, das ist besser formuliert, beginnt in Berlin. Und wir haben bei den Australian Open gesehen, die internationale Presse ist da relativ hinterher. Und es wird jetzt auch spannend, wie das Ganze hier gecovert werden wird. Da können wir uns relativ sicher sein, dass das wird aufgegriffen werden. Also das ist ein Faktor, glaube ich, der da mit reinspielt und wo sich viele Mitglieder der Presse auch bewusst waren, glaube ich, dass das jetzt ein Faktor werden wird. Und dann abseits davon ist es natürlich wirklich einer der formstärksten Spieler, nicht unbedingt einer der großen Rivalen von Nadal, aber sicherlich einer der besseren Sandplatzspieler der letzten Jahre, trifft im potenziell letzten Match eben hier auf Nadal. Und die Frage ist ja eigentlich, kann der in sich noch einmal eine extrem gute Leistung finden? Dann könnte es reichen gegen Zverev. Aber an sich könnte es halt das Abschiedsmatch für Nadal in Paris werden. Und viele hätten sich wahrscheinlich gewünscht, dass es gegen Alcaraz ist. Ich meine, es wäre zu perfekt gewesen. Und so wird es jetzt halt gegen Zverev stattfinden.
Ich bin mir nicht schlüssig über die Form von Rafael Nadal. Man schreibt jetzt, dass er sehr gute Trainingssätze hat im Training, dass er die Intensität erhöht hat und ich glaube auch, dass er rausziehen würde, wenn er wüsste, er ist nicht mal bei 80% oder so. Momentan kann ich mir nicht vorstellen, dass Rafael Nadal Alexander Zverev besiegen kann. Nicht nach den Leistungen, die er in den letzten Wochen gezeigt hat. Das Match in Rom gegen Hubert Hurkacz war etwas, was mich nachdenklich gemacht hat, wo ich gedacht habe, Rafael Nadal gegen jemanden wie Hubert Hurkacz auf Sand so chancenlos zu sein. Auf der anderen Seite ist es Paris, auf der anderen Seite ist es sein Lieblingscourt. Es wird wahrscheinlich der Montagnachmittag sein, an dem die beiden gegeneinander spielen. Es kann alles passieren. Es ist auf jeden Fall ein unfassbares Match für eine erste Runde und das kann man nicht besser oder kann man nicht besser skripten.
Ja, und ich meine, das Publikum wird sicherlich zu 90-95% auf der Seite von Nadal stehen. Da können wir von ausgehen. Der war in Paris nicht immer beliebt, ist aber in den letzten Jahren wirklich zu dem Spieler überhaupt in Paris aufgestiegen. Und die Liebe wird er auch bekommen. Ich halte es auch immer noch für möglich, allerdings nicht wahrscheinlich, dass er vorher rauszieht. Er, glaube ich, möchte einen würdigen Abschied in Paris haben. Also ich glaube, am allerliebsten würde er seine Karriere fortsetzen. Das hat er uns jetzt gezeigt in den letzten 1,5-2 Jahren. Nur ich weiß nicht, ob es realistisch reicht, um die Karriere fortzusetzen. Und von daher wird hier auf einen würdigen Abschied hoffen. Wenn er jetzt, glaube ich, Angst hätte, dass er das Match irgendwie 1-1 und 2 verliert, dann kann ich mir vorstellen, zieht er lieber vorher raus. Und glaube ich, kann auch jeder verstehen, weil es ist ein so besonderes Turnier für ihn, um ihn. Ich meine, es ist quasi das Synonym der French Open. Ich kann verstehen, wenn er da jetzt nicht abgeschossen werden will. Ich habe auch, wie du gehört, dass er sich im Training ganz gut angestellt haben soll. Und das wurde allerdings jetzt über ihn schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, er bräuchte 2 Faktoren. Er bräuchte Nerven bei Zverev, ist immer möglich, wissen wir. Und er bräuchte einen schlechten Aufschlagstag von Zverev. Das würde heißen, 50% erste Aufschläge rein. Ist auch nicht sonderlich realistisch, kann allerdings vielleicht unter Nerven passieren, weil wenn der Aufschlag nicht so ein riesiger Faktor ist, dann glaube ich, hat Nadal eine Chance, weil er genug Offensivpower hat, um durch die Abwehr von Zverev durchzugehen. Zverev ist absoluter Elite-Weltklasse-Spieler in der Abwehr, wahrscheinlich einer der 3 bis 5 besten auf dem Niveau. Aber es gibt ein paar Spieler, die dadurch kommen können. Man schaue sich so einen Tsitsipas oder so an. Das ist der Grund, warum Tsitsipas gegen ihn so gut ausschaut, weil er durch die Abwehr durch kann. Und ich glaube, das kann Nadal auch. Aber Nadal bräuchte eben wirklich besagte Nerven, besagten schlechten Aufschlagstag von Zverev. Und dann müsste er hoffen, dass Zverev ihn selber nicht so sehr in die Defensive reinzwingt. Und wenn es ein Offensiv-gegen-Offensiv-Duell ohne Aufschläge ist, dann hat Nadal eine Chance, glaube ich. Nur habe ich jetzt ja auch schon 3 oder 4 Bedingungen hier schaffen müssen, damit Nadal eine Chance hat. Also Zverev geht da natürlich als Favorit.
Zweite Runde David Goffin oder der in dieser Woche exzellent spielende Giovanni Mpeci Pericard, der in Lyon im Halbfinale einer dieser ganz jungen Franzosen, so die Generation von Arthur Fies. Interessantes Duell, David Goffin nicht mehr in der Form früherer Tage, vor allen Dingen auch nicht in der Sandplatzform früherer Tage, was sehr schade ist, weil David Goffin könnte jemand wie Alexander Zverev zum Beispiel auch gefährlich werden, wäre der in Topform. Dritte Runde vielleicht für Zverev oder Nadal, Tellen Griekspoor. Luciano Dardieri wartet da noch. Dardieri hat gegen Zverev gespielt in Rom, hat dort nicht wirklich viele Chancen gehabt und ist dann auch keiner, wo ich jetzt sage, das ist keiner, der so wie Sinner zum Beispiel oder Luca Nardi talentiert ist. Ich glaube, das ist eher einer, der nicht ganz vorne in die Weltspitze vordringen kann. Alexander Zverev hat eine tricky Auslosung, auch im Achtelfinale, vielleicht Karen Khachanov oder Holger Rune. Die hätte er sich gerne ein bisschen leichter, glaube ich, vorgestellt, diese Auslosung. Vor allen Dingen dann auch, wie du es vorhin gesagt hast, mit diesem Hintergedanken, da ist ab dem 31. Mai ist da eine andere Schlagzeile, die rund um ihn dann auch noch immer gestrickt wird.
Ja, ich meine, der Spiegel hat es schon gestern wieder relativ prominent gebracht. Ich denke, aufgrund des DPA-Berichts. Also das wird ihn begleiten. Das gehört halt zu Alexander Zverev dazu. Und wenn wir jetzt eben hier auf die Auslosung schauen, Nadal, wie gesagt, das kann zum Problem werden, aber vermutlich wird es nicht. Goffin hat ihn auf Sand schon geschlagen, ist eine Art von Spieler, die Zverev entnerven kann, weil er den Ball halt so früh nehmen kann. Ich sehe es aber auch nicht. Der quält sich auch so ein bisschen durch die letzten Meter seiner Karriere, die er durchaus genießen mag, aber vom Spielerischen her. Griekspoor bräuchte wahrscheinlich sehr schnelle Bedingungen, um Zverev wirklich hier in Bedrängnis zu bringen. Und dann ist allerdings eben wirklich die große Frage, was passiert im Achtelfinale? Da wird's aus meiner Sicht kompliziert. Rune ist überhaupt nicht in Form gewesen, aber stell dir das von einem Jahr vor. Rune stand hier schon zweimal im Viertelfinale. Rune hat das Spiel, meiner Meinung nach, um Zverev wirklich in Gefahr zu bringen. Und Khachanov, gut, ist so ein bisschen die Light-Variante von Zverev. Da sieht er meist ziemlich gut aus, aber Rune würde ich einen Kringel drum machen. Der hat das Talent, wenn auch nicht die Form, um hier an Zverev vorbeizuziehen.
Ich glaube, dass Karen Khachanov die größere Form hat, um ins Achtelfinale einzuziehen. Karen Khachanov hat mich überzeugt in den letzten Wochen.
Ja, also sagen wir so, Rune hat Fähigkeiten, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob Khachanov die hat, aber der ist sicherlich die sichere Bank.
Ja, aber es geht ja gar nicht darum, jetzt erstmal das Grand Slam Turnier zu gewinnen. Es geht um eine dritte Runde, Khachanov gegen Holger Rune.
Ja, warten wir ab. Also Rune muss erstmal in super schlechter Form befindlichen Evans vorbei.
Ja.
Und Kobolli kann ihn auch nerven. Das müssen wir mal ein bisschen abwarten. Wir wissen, Rune ist wirklich wahrscheinlich das Enigma des Herrentennis im Moment.
Alex de Minaur trifft auf Alex Mikkelsen. Ist für ihn sicherlich dann auch keine angenehme Auslosung. Zweite Runde könnte Raúl Munar warten oder Roberto Bautista Agut. Dritte Runde Alexander Bublik oder vielleicht Jan-Lennard Struff. Jan-Lennard Struff trifft auf den Qualifikanten. Zweite Runde Alexander Bublik. Ich glaube, wenn man Struff vorher gesagt hätte, welchen Gesetzten von der Position 16 bis 24 hättest du denn gerne in einer zweiten Runde, solltest du auf ihn treffen. Ich glaube, dann hätte er Bublik genommen.
Du, ich glaube, wenn Struff in seiner Karriere mal ein Viertel- oder Halbfinale erreichen will, dann ist das seine Chance. Das, glaube ich, ist auch der Anspruch, den er hier haben muss. Weil wenn wir jetzt gucken, du hast gesagt, Bublik, ich glaube, gegen den hat er nicht immer so gut ausgesehen, aber auch schon gewonnen. Auf Sand muss er dabei der Favorit sein. Gegen Alex de Minaur hat er eigentlich ganz gute Resultate in der Vergangenheit gehabt. Gegen Medvedev hat er ganz okay ausgesehen, der von unten kommen könnte. Also wenn er den Anspruch hat, einmal einen ganz großen Wurf bei einem Grand-Slam-Turnier zu landen, dann glaube ich hier mit dieser Auslosung.
Mariana Navone, der seine kompletten Ergebnisse, die ihn auf Platz 31 in der Weltrangliste geführt haben, beziehungsweise auf die 31 der Setzung, auf Sandplatz gebracht hat, trifft in seiner ersten Runde auf Pablo Carreño.
Und, glaube ich, noch nie ein Hauptfeld beim Grand-Slam-Turnier gespielt hat, oder?
Sofort gesetzt, aber auch sämtliche seiner Punkte auf Sand geholt hat. Das wird sehr, sehr interessant Richtung Rasen beziehungsweise Hartplatz. Trifft auf Pablo Carreño Busta in der ersten Runde. Bei dem wissen wir gar nicht, ob der fit ist. Zweite Runde Nuno Borges oder Thomas Machatsch. Oder dritte Runde dann Daniil Medvedev. Der trifft in seiner ersten Runde auf Dominik Köpfer. Dominik Köpfer hat in dieser Woche in Lyon gespielt, hat das Viertelfinale erreicht. Im Viertelfinale hat er 4-6, 1-6 verloren. Ich habe nur gedacht, eine von 15 Breakchancen, da wäre mehr drin gewesen in seinem Match gestern. Ich glaube nicht, dass er Medvedev gefährden kann, aber Medvedev und sein Aufschlag sind nach wie vor ein Thema. Es ist keine überzeugende Sandplatzsaison vom Russen gewesen.
Und ich meine, Köpfer, Medvedev haben doch damals dieses legendäre Match bei US Open gespielt,
genau,
oder?
Mhm.
Also da hat auch so ein bisschen die Legende Medvedev so richtig angefangen in den Matches. Ich glaube, er ist dann doch zu konstant für Köpfer. Also ich glaube, da wird er durchkommen. Danach könnte es natürlich spannend werden. Also ich glaube nicht, dass Zverev ihn im Viertelfinale sehen will. Ich weiß auch nicht, ob so sehr ich jetzt gerade Struff gelobt hat, ob Struff ihn oder Struff Chancen ausgemalt hat, ob Struff ihn wirklich sehen will. Also er ist nicht in der Form, aber auf der anderen Seite ist er halt natürlich immer noch einer der schwierigsten Tennisspieler, um dran vorbeizukommen.
Wer kommt ins Halbfinale? Oh, es ist so spannend.
Gut, also im oberen Viertel habe ich Djokovic gegen Ruud und sage, dass Ruud sich durchsetzt.
Oh.
Also Philipp hat Djokovic nach weiß der Geier 20 Auslosungen in Folge vom Thron gestoßen. Beim anderen sage ich, dass Struff auf Zverev trifft und Struff durchkommt. Also ich habe Struff gegen Ruud im Halbfinale.
Ganz ehrlich, nach 42 Auslosungen, die wir zusammen gemacht haben, überrascht du mich immer noch. Struff gegen Zverev und Struff setzt sich durch?
Ja. Ich glaube, seit 6 Jahren nicht mehr gegeneinander gespielt. 5 oder 6 Jahre.
Ja, und das letzte Mal, glaube ich, in Indian Wells hat Struff doch so klar gewonnen damals.
Aber jetzt wahrscheinlich nicht, weil er an dem Tag wesentlich talentiertere oder bessere Spieler war, sondern wahrscheinlich, weil Zverev die Form nicht gefunden hat.
Also da muss ich jetzt wirklich mal schlucken bei dieser Vorausschau, die du hier bringst. Ich habe Djokovic im Halbfinale, weil er im Viertelfinale gegen Kaspar Ruud gewinnt. Und er trifft im Halbfinale auf Karen Khachanov. Wird dann aber das Halbfinale gegen Karen Khachanov gewinnen. Wilde Tipps hier von Philipp und mir. Wilde Tipps. Junge, Junge, Junge. Davon erholen wir uns jetzt erstmal und hören uns gleich wieder zur unteren Hälfte bei den Männern. Denn jemand wie Jannik Sinner ist da auch noch und Carlos Alcaraz ist da auch noch. Und was machen wir mit denen? Darüber sprechen wir gleich hier in unserer großen Auslosungsvorschau auf die French Open.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hänge immer noch am Zverev gegen Struff-Tipp von Philipp fest, aber wir müssen uns um die untere Hälfte bei den Herren kümmern. Die wird eingerahmt von Andrei Rublev und Jannik Sinner. Andrei Rublev in guter Form, hat ein Tausender-Turnier gewonnen in dieser Saison, beziehungsweise in der Sandplatzsaison, trifft auf Taro Daniel in der ersten Runde, zweite Runde Thiago Agustin Tirante oder Pedro Martinez und dritte Runde vielleicht Arthur Fies, der nicht in guter Form ist, der in seiner ersten Runde schon ausscheiden könnte gegen Matteo Arnaldi. Andrei Rublev hätte es auch schlimmer treffen können, finde ich. Wie findest du es?
Ja, also wir sprechen gleich drüber, gegen wen er Achtelfinale spielen könnte. Da wird er wahrscheinlich vor Wut gleich wieder einen Schläger zertrümmert haben, aber davon ab würde ich dir zustimmen. Also Fies, meine ich, hat gerade einen Challenger gewonnen, ne?
Genau.
Oder irgendwie ist er zumindest sehr weit gekommen. Von daher, da ist eine Theorie natürlich möglich, dass der jetzt hier auf einmal so ein bisschen seine Form auf dem Level findet. Ich bin aber auch eher skeptisch. Könnte mir auch vorstellen, dass er gegen Arnaldi schon in der ersten Runde rausgeht. Und Rublev, das wissen wir, der ist so zuverlässig. Der kommt zwar nie über die Viertelfinals hinaus, aber normalerweise ins Viertelfinale hinein. Und ich gehe auch davon aus, dass er recht problemlos hier durch die ersten 2, 3 Matches auf jeden Fall durchkommt.
Arthur Fies hat in Bordeaux einen Challenger gewonnen, allerdings auch gegen ein, zwei formschwache Spieler, gegen Thanasi Kokkinakis und Botik van der Sandsholt zum Beispiel. Botik van der Sandsholt, der wirklich in ganz gruseliger Form ist. Gregor Barrère und Pedro Martinez in den weiteren Runden. Also vorher hatte er drei Niederlagen in Folge gegen Lajovic, gegen Altmaier und Alexandra Müller. Arthur Fies, ich sage, dass Amateo Arnaldi aus der Runde rauskommen wird. Du sagst es, Achtelfinale könnte André Rublev schon wieder in den Schläger beißen, weil da wartet Stefanos Tsitsipas. Der hat für mich eine sehr knifflige erste Runde mit Martin Fucsovics. Martin Fucsovics, wir wissen es, gerade in solchen Umgebungen kann er zu großer Form auflaufen, auch wenn es nicht mehr der Fucsovics alter Tage ist. Wir haben Hugo Imbert, der auf Lorenzo Sonego treffen wird in der ersten Runde. Wir haben Zhang Zhizhen auch noch, der auf Alexander Vukic treffen wird. Und Daniel Altmaier, der gegen Laszlo Djere spielen wird. Daniel Altmaier traue ich die zweite Runde zu. Aber dann gegen Stefanos Tsitsipas zu gewinnen, das weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, Stefanos Tsitsipas muss über 5 gegen Martin Fucsovics und dann wird es ein bisschen leichter für ihn. Und dann werden wir das Achtelfinale André Rublev gegen Stefanos Tsitsipas erleben.
Ja, kurz zu Altmaier, der hat ja hier letztes Jahr Sinner besiegt.
Genau.
Also
in einem legendären Match. In einem legendären Match.
Ja, wenn man im Nachhinein drauf schaut, ich meine, Sinner hat die Chance, einer der prägenden Spieler der 20er zu werden. Und wenn er den hier besiegt hätte, nicht schlecht, weil ich kann mir vorstellen, dass Sinner in Zukunft mal einen French Open-Titel gewinnen wird. Also das ist natürlich schon bemerkenswert. Ich glaube allerdings nicht, dass er hier an einem Tsitsipas vorbeikäme. Ich glaube, dafür ist Tsitsipas-Spiel dann doch auch zu explosiv im Moment. Fucsovics, das angesprochen, ist natürlich Grand-Slam-Experte, gerade so die ersten ein, zwei Runden, weil er einfach so unglaublich fit ist. Am Ende ist Tsitsipas aber wahrscheinlich einfach zu explosiv in seiner Spielanlage, sowohl für Fucsovics als auch für Altmaier. Und ob der Imbert überhaupt hinkommt, müssten wir mal schauen.
Stefanos Tsitsipas also gegen Martin Fucsovics in der ersten Runde. Ben Shelton trifft in einem lustigen Duell auf Hugo Gaston. Hugo Gaston, der sich gerade so in dieser Woche wieder so ein bisschen in Form gespielt hat, der auch nicht gut drauf war, aber der bei dieser Herbstausgabe damals bei den French Open dieses legendäre Turnier hatte, wo er erst den Wawrinka besiegt hat und dann gegen Dominic Thiem knapp in 5 Sätzen ausgeschieden war, vor enthusiasmiertem Publikum damals bei 8 Grad Außentemperatur. Kei Nishikori ist im Draw. Wie lange er da noch sein wird, das wissen wir nicht. Aber er ist hier oder er will hier antreten. Max Purcell haben wir dann noch. Und dann haben wir Felix Auger-Aliassime, der auf Yoshihito Nishioka treffen wird. Auf Hartplatz hätte ich ja schon wieder gesagt, das ist ein ganz lustiges Duell zwischen Nishioka und Auger-Aliassime. Auger-Aliassime hatte dieses gute Turnier in Madrid. Ich traue ihm trotzdem nicht so richtig viel zu und sage, dass hier aus dieser Ecke des Draws Ben Shelton ins Achtelfinale kommt.
Ja, also möglich ist das auf jeden Fall. Ich meine, Auger-Aliassime hatte hier vor 2 Jahren dieses 5-Satz-Match gegen Nadal. Also der kann in der Theorie auch in den Bedingungen hier gut aussehen, aber ich glaube, der könnte einen schnelleren Court gebrauchen. Ob er den bekommt, müssen wir dann eben mal abwarten, wie sich das Wetter entwickelt. Für Shelton wäre es auf jeden Fall der mögliche Durchbruch auf dem Sand. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der in seiner Karriere hier mal ein Viertel oder ein Halbfinale erreichen wird. Ob es jetzt dieses Jahr reicht, wahrscheinlich nicht. Aber ich fände es zumindest spannend, ihn hier gegen Auger-Aliassime zu sehen.
Sebastian Korda ist an 27 gesetzt, trifft auf Errol Maillot in der ersten Runde. Zweite Runde eventuell Emil Roussevuori oder Sun Wukwon. Dritte Runde Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz trifft auf einen Qualifikanten, / Lucky Loser. Trifft in der zweiten Runde vielleicht auf Jack Draper und in der dritten Runde auf Sebastian Korda. Carlos Alcaraz, wir wissen nicht, wie fit er ist. Er ist nach Paris gereist. Er hat diese Armverletzung. Wir wissen nicht, wie fit er ist. Trotzdem, selbst mit 70-75% sollte er sich in den ersten 3 Runden durchsetzen und nicht allzu sehr klagen über seine Auslosung, wie ich finde.
Ja, also hätte der jetzt irgendwie die Form von Indian Wells oder so fortgesetzt, dann wäre natürlich der Favorit Nummer 1 auf den Titel. Ich glaube, er ist eigentlich auch der beste Sandplatzspieler, den es im Moment gibt. Nur wir haben ihn halt kaum gesehen in dieser Saison. Und wir haben das Turnier in Madrid gehabt, wo er ja mit diesen Problemen gespielt hat. Und bis zu Rublev ja eigentlich auch einigermaßen locker, naja gut, er hatte das Struff-Match, aber davon ab ziemlich locker durchs Turnier gekommen ist. Und du hast gesagt, 70%, 80%, 90% sollten eigentlich reichen, zumindest für die ersten Runden. Weil Draper, selber ein Wackelkandidat, was Verletzungen angeht, Korda auf Sand einfach nicht so gut wie auf Hartplätzen. Also er sollte hier zumindest bis ins Achtelfinale oder so ohne größere Probleme kommen.
Hubert Hurkacz ist an 8 gesetzt, trifft auf einen Qualifikanten oder Lucky Loser. Zweite Runde Brandon Nakashima oder Nicolas Moreno de Alboran, der die USTA Wildcard bekommen hat. Lyka van Asch gegen Denis Shapovalov ist da noch und Francis Tiafoe. Ganz viele Wackelkandidaten und ganz viele Kandidaten, gegen die Hubert Hurkacz auch stolpern könnte. Trotzdem sollte er meiner Meinung nach das Selbstvertrauen haben, zu sagen, ich gehe hier ins Achtelfinale. Tiafoe, Shapovalov, Lyka van Asch, Brandon Nakashima, alles Wackelkandidaten und vor allen Dingen alle nicht mit der Form, die sie mal hatten. Francis Tiafoe sah diese Woche nicht gut aus und auch Denis Shapovalov hat mir nicht gut gefallen.
Ja, und Hurkacz, zwar jemand, der bei Grand Slams in der Vergangenheit häufig gestolpert ist, allerdings finde ich nach, ja, was sicherlich seine beste Sandplatzsaison bisher war, den Anspruch haben muss, hier durch die ersten 3 Runden durchzukommen. Tiafoe in Topform könnte ihn schlagen, nur müssen wir eben erstmal gucken, ob Tiafoe da überhaupt hinkommt.
In die Topform, nee. Also in Topform weder in die und noch in die dritte Runde, das ist halt die Frage. Zweite Runde Tiafoe gegen Shapovalov oder Lyka van Asch ist halt auch schon, könnten beide Stolpersteine sein. Alejandro Tabilo hat die Herzen im Sturm erobert letzte Woche in Rom, als er das Halbfinale erreichte, unter anderem gegen einen vielleicht nicht fitten Novak Djokovic gewann, ist jetzt an 24 gesetzt. Das war die Belohnung für dieses gute Turnier in Rom. Trifft auf einen Qualifikanten. Zweite Runde Jordan Thompson oder Maximilian Marterer. Maximilian Marterer war erst durch eine Absage dann jetzt in das Hauptfeld gekommen. Er war der letzte Spieler, der ins Hauptfeld gekommen ist. Er hat nämlich ersetzt, Jerzy Lehecka, weil der nämlich abgesagt hatte. Und deswegen ist Maximilian Marterer reingekommen in dieses Hauptfeld, muss nicht durch die Quali. Fabian Marojan haben wir dann auch und Gregor Dimitrov. Ich möchte erstens eine zweite Runde Fabian Marojan gegen Gregor Dimitrov haben und ich möchte gerne auch eine dritte Runde Alejandro Tabilo gegen Gregor Dimitrov haben. Auch wenn das zulasten von jemandem wie Maximilian Marterer ist, allerdings ist der auch überhaupt nicht in Form momentan.
Ja, und es wird natürlich total spannend sein, wie Tabilo jetzt so mit seiner neuen Position umgeht. Und er ist nicht die Ausgeburt der Konstanz. Also kann sein, dass er recht schnell stolpert. Für wen das natürlich eine tolle Auslosung ist, ist für Dimitrov, der, finde ich, okay jetzt gespielt hat in der Sandplatzsaison. Der ist jetzt nicht total abgefallen. Wir wussten auch, dass Sand sein Problem ist und dass er wahrscheinlich auf dem Rasen jetzt nochmal aufdrehen wird. Und es kann sein, dass ihn Marojan abschießt, aber ich glaube, er hat hier auf einmal eine Chance, sein vielleicht bestes Resultat bei den French Open zu holen. Weil wir müssen mal gucken, wie Tabilo wirklich damit umgeht, dass er jetzt auf einmal auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen wird.
Und dann kommen wir zu einem Spieler, den ich als das ganz große Dark Horse hier habe. Das ist Nicolas Jarry. Ist an 16 gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob man das noch als Dark Horse bezeichnen darf. Trifft in seiner ersten Runde auf Corentin Moutet. In der zweiten Runde könnte Alexander Schewtschenko warten. Aslan Karatsev traue ich im Moment ganz wenig zu. Und in der dritten Runde dann Sebastian Baez. Es gibt günstige Auslosungen für jemanden wie Nicolas Jarry. Aber den werde ich ein bisschen weiter beachten.
Wir kennen also jetzt schon deinen Halbfinaltipp aus dem vierten Viertel. Ist in der Theorie möglich. Man muss bei ihm sagen, dass er auch noch nicht die ganz großen Grand Slam-Resultate hatte. Ich meine, einmal vierte Runde. Das dürfte jetzt sogar hier gewesen sein im letzten Jahr. Ich sehe jetzt auch von der Anlage da erstmal keinen Spieler, der ihn so richtig gefährden könnte. Sinner in okayer Form würde wahrscheinlich gegen Jarry recht klar gewinnen. Und die anderen haben meiner Meinung nach eben nicht unbedingt das Spiel, um Jarry in Gefahr zu bringen. Vielleicht schätze ich das jetzt falsch ein gegen Baez, weil Baez extrem gut verteilen kann vielmehr. Aber ich weiß nicht, ob er im Moment in Form ist, um Jarry wirklich da in Gefahr zu bringen.
Ja, ich habe Jarry auf jeden Fall schon mal im Achtelfinale gegen Jannik Sinner. Cameron Norrie trifft auf Pavel Kotov in der ersten Runde und dann haben wir ein Duell, was wir jedes Mal wiedersehen. Andy Murray und Stan Wawrinka treffen sich zum 23. Mal, zum 7. Mal bei einem Grand Slam und zum 4. Mal bei den French Open. Und das ist
zum dritten Mal hintereinander.
Und das dritte Match in Folge für Andy Murray gegen Stan Wawrinka bei den French Open. 2017, dieses Halbfinale, dieses legendäre Halbfinale, wo es Gerüchte gibt, dass Murray sich damals die Hüfte kaputt gemacht hat. Dann haben wir 2020 die September-Ausgabe gehabt, wo Stan Wawrinka ganz klar in 3 Sätzen gewonnen hat. Und das nächste Match von Andy Murray ist gleich wieder gegen Stan Wawrinka. Was wollen uns die Losgötter denn damit sagen?
Dass wir uns wahrscheinlich langsam abwenden müssen von diesem Matchup, weil Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so das tolle Match werden wird. Murray, mal gucken, wie der in Form ist. Also der war einfach nicht in guter Form, da hat er sich verletzt. Wawrinka, wer wäre überrascht, wenn er in den nächsten Monaten zurücktritt, weil er es einfach nicht mehr schafft, an die Weltspitze ranzukommen. Also ich kann mir vorstellen, dass das von der Qualität her nicht so der Knaller werden wird. Das wird sicherlich ganz viele Zuschauer anziehen. Ich bin mir aber eben nicht sicher, was wir da zu erwarten haben.
Hundertprozentig der Suzanne Long Langcourt. Hundertprozentig.
Und er wird bis zum letzten Platz ausverkauft sein. Ja, es kann halt sein, dass es von der Qualität ein bisschen abfällt gegen das Halbfinale. Ja.
Richard Gasquet und Borna Coric sind auch zwei Wackelkandidaten. Richard Gasquet auch im Spätherbst seiner Karriere. Und dann
Zurück, ja? Sogar dieses Turnier? Oder so, nicht?
Richard Gasquet tritt zurück, das müssen wir gerade mal gucken.
Das gucken wir nach, dann kann ich hier quasi einmal durchreden. Ich meine es gelesen zu haben, aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Und Coric, ja, wir wissen, das ist so ein bisschen derjenige, dem wir so viel zugetraut haben und der 2-3 Mal im Jahr richtig einen raushaut und der auch ein guter Sandplatzspieler ist, bei dem ich mir aber nicht sicher bin, wie sehr der hier in Form ist. Wär allerdings eigentlich ein ganz schönes Abschlussmatch, finde ich, für Gasquet, wenn es dazu kommt. Und dann haben wir darunter Sinner gegen Eubanks. Eubanks ist in grauseliger Form. Wenn der jetzt auf dem Rasen nicht aufpasst, dann fällt er ganz schnell aus den Top 100 raus. Und Sinner ist natürlich die große Frage. Ist der fit? Zieht er hier vielleicht noch raus? Wenn der antritt, wie gut ist der in Form? Ich glaube, der ist vernünftig genug, jetzt keine Sachen zu machen, wo der jetzt irgendwas gefährden würde. Trotzdem für mich ein riesiges Fragezeichen hier in der Auslosung.
Richard Gasquet hat gesagt, er ist close to retiring, aber wohl noch nicht hier.
Okay, dann wahrscheinlich bei irgendeinem anderen französischen Turnier.
Ja, wahrscheinlich wieder in Paris Masters oder so, könnte ich mir vorstellen, dass er zurücktreten wird.
Stimmt, ja.
Chris Eubanks, du hast es gesagt, gruselige Form, keine gute Sandplatzform. Yannick Sinner, ich habe dir gerade nicht zu 100% zugehört.
Fragezeichen.
Ja,
also ich sage es ganz
große...
ehrlich, ich tippe ihn ins Halbfinale, aber auch nur, weil ich denke, wenn er hier antritt, dann wird er sich schon sicher sein, dass er nicht irgendwie rauszieht in den ersten 3 Matches.
Ja, ich hätte ihn eigentlich auch im Halbfinale, aber da er nicht zu 100% fit ist, habe ich im Achtelfinale auf jeden Fall eine Niederlage gegen Nicolas Jarry. Nicolas Jarry gewinnt dann nämlich auch gegen Hubert Hurkacz im Viertelfinale und steht Rublikatz im Halbfinale. Dort trifft er auf Stefanos Tsitsipas und Stefanos Tsitsipas zieht ins Finale ein. Weil ich Alcaraz und Sinner muss ich aus dieser Rechnung dieses Jahr rausnehmen.
Dann gehe ich auch mal durch. Also ich habe im dritten Viertel auch Tsitsipas, der da rauskommt. Ich weiß allerdings nicht, ob er einen Alcaraz schlagen könnte. Von daher muss ich da jetzt irgendwie einen anderen reintippen. Ich nehme Auger Aliassime. Tsitsipas besiegt Auger Aliassime. Dann hatte ich Hurkacz gegen Sinner. Da geht Sinner durch. Dann habe ich Sinner, der das Halbfinale gegen Tsitsipas verliert. Ich glaube, Tsitsipas ist im Moment der bessere Sandplatzspieler. Und Tsitsipas verliert das French Open Finale gegen Casper Ruud.
Ach so, ich dachte gegen Jan-Lennard Struff.
Das wär's, ne? Nein, ich habe Casper Ruud, also dieses Jahr als French Open Sieger. Man muss es sagen, er ist einfach jetzt ja schon 2-mal hier im Finale gewesen. Der Chatrier ist eigentlich sein Court, vor allem da es so aussieht, als wenn Nadal wirklich ganz kurz vor Sonnenuntergang ist. Und von daher möchte ich erstmal jemanden sehen, der ihn hier schlägt.
Bin ich der Langweiler also diesmal? Ich sage, Novak Djokovic gewinnt seinen 25. Grand Slam.
Wäre natürlich krass, ne? Nach all den Formschwächen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und wir wissen jetzt schon, er ist der Favorit auf Wimbledon. Von daher könnte er wieder ansetzen zu irgendeinem legendären Lauf.
Wir werden sehen. Die nächsten 16 Tage werden uns die French Open beschäftigen. Ich bin morgen auf meinem Weg nach Paris, werde also ab Sonntag dann von vor Ort berichten. Montagnachmittag werden wir wahrscheinlich das Match Zverev gegen Nadal haben. Wahrscheinlich werden wir am Sonntag mit Iga Świątek den ersten Teil haben und vielleicht wird dann Jannik Sinner am Dienstag dann auf den Platz treten, Novak Djokovic am Dienstag auf den Platz treten und Jannik Sinner vielleicht schon am Sonntag. Wir werden es sehen. Wir werden so täglich wie möglich unsere Podcasts bringen. Philipp ist an 3 Tagen nicht verfügbar. Da werde ich noch gucken, ob ich da noch Partner für finde, für diese 3 Podcasts. Ansonsten so täglich wie möglich. Wir werden von vor Ort berichten, von den Pressekonferenzen etc. Und wir hoffen, das gefällt euch, was wir hier machen. Wenn es euch gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und hier nochmal der große Dank Seit dem letzten Podcast ist einiges an Spenden reingekommen. Darüber sind wir sehr, sehr erfreut, sehr glücklich. Vielen Dank dafür. Wenn euch das gefällt, so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die beiden oder die drei auch mit Florian Heer möchte ich finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de